Ja, mein Dank gilt auch nochmal dem Instrumentalteam. Danke, dass ihr uns heute begleitet, auch ohne eure Chefin. Und wir hoffen natürlich alle um Genesung für Annika. Ja, ich war ja nun vergangenen Sonntag gar nicht hier, sondern unterwegs. Mit einer bunt gemischten Gruppe von Motorradfahrern sind wir durch die deutschen Mittelgebirgen getourt. Wir waren nahe der Grenze zwischen NRW und Rheinland-Pfalz untergebracht und haben vom kahlen Asten bis zu Marienstadt die Wege erkundet. Bereits auf dem Hinweg, den ich wie im vergangenen Jahr mit zwei Bikern aus der Virgeler-Gemeinde ausschließlich über Landstraßen zurückgelegt habe, war dies Anfang Mai ein intensives Erlebnis der erblühenden Natur. Für Nase und fürs Auge waren die Rapsfelder besonders eindrücklich. Aber auch die Strecken so durch dunkle Wälder sind auch vom Geruch her ein durchaus eindrückliches Erlebnis. Und dann erst recht der Ausblick über die Höhenzüge. Wir sind ja bis auf über 800 Meter mit den Motorrädern in den Mittelgebirgen hochgefahren und zum Teil hatte man wirklich gigantischen Ausblick. Und manche dieser Höhenzüge sind inzwischen auf 40 km/h reduziert, sodass man dann also wirklich Zeit hat, die Augen schweifen zu lassen. Das ist ein schönes Erlebnis gewesen. Alle diejenigen, die aktuell beim Stadtradeln mitmachen oder auch sonst mit dem Fahrrad einfach so hier unterwegs sind, die können zumindest einiges davon nachvollziehen. Gerade das Geruchserlebnis entlang von Rapsfeldern, das ist schon sehr eindrücklich. Ich würde hier in der Nähe da die Schützenstraße Basel-Neuland empfehlen, da ist das sehr intensiv, der Geruch, der einem da entgegenkommt aus den Rapsfeldern. Ja, im Mai kann man jedes Jahr aufs Neue Gottes gute Schöpfung intensiv mit allen Sinnen erfassen. Für einen gläubigen Menschen ist es naheliegend, über das Erleben der Natur zur Anbetung des Schöpfers und seiner wunderbaren Weisheit zu gelangen. Genau ein solcher Text aus dem Alten Testament ist für den heutigen Sonntag vorgeschlagen. Aus den Sprichwörtern, die ja zusammen mit dem Prediger oder auch Kohelet, mit dem Buch der Weisheit und Jesus Sirach aus den Apokryphen, bilden sie zusammen mit den Sprüchen oder auch Sprichwörtern die sogenannte Weisheitsliteratur in der Bibel. Und darin findet sich mit Sprüche 8 ein ganzes Kapitel, in welchem die Weisheit Gottes selbst das Wort ergreift. Hier in der Basisbibel überschrieben Ruf der Weisheit. Und ich möchte uns aus diesem Ruf der Weisheit den vorgeschlagenen zweiten Teil lesen. Allerdings lese ich uns auch den Eingangsvers, damit man weiß, woher dieses Kapitel seine Überschrift bekommen hat. Hört doch, die Weisheit ruft. Sie spricht mit der Stimme der Klugheit. Und jetzt hören wir mal, was sie ab Vers 22 zu sagen hat. Der Herr, also unser Gott, Gott der Herr, hat mich die Weisheit am Anfang seiner Schöpfung erschaffen. Ich war das erste seiner Werke vor aller Zeit. In längst vergangenen Tagen wurde ich geschaffen, am Anfang der Erde, vor unvorstellbar langer Zeit. Ich wurde geboren, als es noch keine Meere gab und kein Wasser aus den Quellen der Tiefe strömte. Bevor die Berge in der Erde verankert wurden und die Hügel entstanden, kam ich zur Welt. Gott hatte das Land noch nicht geschaffen und auch nichts anderes. Nicht einmal den Staub gab es auf der Erde. Ich war dabei, als er das Dach des Himmels baute, als er den Horizont über dem Meer bildete. Ich war dabei, als er die Wolken oben festmachte und die Quellen unten aus der Tiefe sprudeln ließ. Ich war dabei, als er dem Meer eine Grenze setzte und dem Wasser verbot, diese zu überschreiten. Als er dann die Fundamente der Erde legte, stand ich ihm als Handwerkerin zur Seite. Tag für Tag war es für mich eine Freude, die ganze Zeit lachte ich an seiner Seite. Ich war fröhlich, dass es den Erdkreis gab und hatte meine Freude an den Menschen. Ihr jungen Leute, hört jetzt auf mich. Glücklich zu preisen sind alle, die mir folgen. Hört genau hin, damit ihr klug werdet. Schlagt die Erziehung nicht in den Wind. Glücklich ist der Mensch, der auf mich hört, der Tag für Tag an meiner Haustür wacht und am Türpfosten auf mich wartet. Wer mich findet, hat Leben gefunden und der Herr hat Gefallen an ihm gefunden. Wer mich aber verfehlt, schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Die Weisheit stand Gott zur Seite als Handwerkerin, als die Schöpfung Gestalt annahm. Sie bezeugt, Tag für Tag war es für mich eine Freude. Die ganze Zeit lachte ich an seiner Seite. Ich war fröhlich, dass es den Erdkreis Freude an den Menschen. Gottes Weisheit freut sich nicht nur an der Schöpfung, sondern insbesondere an den Menschen. An den Menschen, die sich von ihr leiten lassen. Glücklich ist der Mensch, der auf mich hört, der Tag für Tag an meiner Haustür wacht und am Türpfosten auf mich wartet. Wer mich findet, hat Leben gefunden und der Herr, also unser Gott, hat Gefallen an ihm gefunden. Nicht nur die Weisheit selbst, auch alle anderen freuen sich über Menschen, deren hervorstechendes Merkmal die Weisheit ist. Und an dieser Stelle seid jetzt ihr gefragt. Ja, lasst uns doch mal zusammentragen, welche Menschen uns einfallen, deren hervorragendes Merkmal die Weisheit ist. Also welche weisen Menschen fallen uns ein? Ihr dürft gerne mal weise Menschen vorschlagen.
Einstein.
Einstein, Albert. Ja. Oh, ich merke gerade, es geht. Ich kann mich jetzt nur einmal verwenden, dass wird nichts quietscht und schleifig. Gut. Okay, Albert Einstein, der ist ja ist vor 70 Jahren im April 55 verstorben. Da wurde ja dann auch im April dran erinnert. Wen haben wir noch? Wer fällt uns noch ein? Weise Menschen.
Martin Luther King.
So, ich mach's mir leicht. Hat einen eigenen Feiertag in den USA. So, Martin Luther King. Weise Menschen. Fallen uns noch weise Menschen ein?
Der Dalai Lama.
Der Dalai Lama.
Gandhi.
Wie war der denn noch? Gandhi.
Mahatma.
Gut. Haben wir noch weise Menschen? Mutter Teresa, danke. Ich wollte gerade sagen, da fehlt uns das. Die Frau war ganz. Geht da gar nicht. So, passt dann auch zum Muttertag, Mutter Teresa. Wie schrieb ihr sich eigentlich, gute Frau? Jetzt komme ich jetzt hier an meine. Mit H? Ich hoffe. So, Teresa, da ist sie. Mutter Teresa.
Haben wir noch Frauen, deren Weisheit auffiel?
Marie Curie.
Da weiß ich gar nicht, wie das geschrieben wird.
Marie.
Irgendwie so?
Ja, passt.
Danke.
Komm dann.
Ich hau noch einen raus. Nicht nur, weil sie denselben Vornamen hat wie meine Frau. Angie Merkel.
Also ich finde jedenfalls, gemessen an dem, was nach ihr kam, muss man sagen, dass sie eine Kanzlerin war, deren, wo man sagen könnte, sie vielleicht doch die Weisheit eins ihrer Merkmale war. Nebenbei ist Weisheit generell ein Kriterium für Menschen, die leiden. Und wir alle leiden, wenn die leiden, keine Weisheit haben. Bitte.
Was ist denn mit den Müttern und Vätern?
Die Mütter und Väter.
Alle, jetzt.
Alle
die
Mütter
und Kinder erzogen haben, die Familien gegründet haben, alles mit Gottes Hilfe.
So, Mütter und Väter. Ich denke, ihr habt es gemerkt, dass auch in den Sprüchen tatsächlich, wenn man bei der Weisheit ist, sehr schnell die Erziehung in den Blick kommt und gerade die jungen Menschen angesprochen werden, dass man sagt, Leute, strebt mehr nach Weisheit und vielleicht weniger nach anderen Dingen. Es gibt ja sportliche Leistungen oder auch die Kohle, also das Geld. Da ist die Weisheit vielleicht besser. Ja, wir haben jetzt hier einige genannt. Ich hatte noch überlegt, man könnte vielleicht Konfuzius nennen. Dann gibt es ja jedenfalls für all diejenigen, die in der Schule sich intensiver mit der deutschen Sprache beschäftigen durften, den Klassiker von Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, mit seiner berühmten Ringparabel. Ich weiß nicht, wer das in der Schule lesen durfte. Liest man das heute noch in der Schule? Nathan der Weise?
Nein.
So, ich freue mich, Tom, dass du, ja, was hast du denn so gelesen in der Schule? Das Geheimnis des 13. Stockes. Ich gebe zu, da hast du mehr gelesen als ich. Das sagt mir nichts. Gut, also wir haben damals Nathan der Weise gelesen und natürlich auch Goethes Faust, aber ich habe auch mit Deutsch mein Abitur gebastelt. Von daher, Dr. Faust ist dann, ja, doch recht umfangreich für heutige Verhältnisse. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dr. Faust zeigt zweierlei. Zum einen das Streben des Menschen, die Welt, in der wir leben, besser zu erkennen und zu verstehen. Und zum anderen die Intuition, dass es tatsächlich etwas geben muss, das die Welt zusammenhält. Doch, jetzt komme ich mal zur Bibel. Das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch Platz. Genau. Welchen Personen in der Bibel wird denn besonders Weisheit zugesprochen? Also wer wird in der Bibel vor allen Dingen durch seine Weisheit charakterisiert? König Salomo, natürlich. Der König. So. Weiß denn noch jemand, wie König Salomo an seine Weisheit gelangt ist? Wie war das noch? I have a dream. Ja, genau, er hatte einen Traum. Ihm wurde von Gott die Möglichkeit eröffnet, dass er einen Wunsch frei äußern könnte, den er ihm gerne erfüllen würde, und er könnte sich wünschen, was er wollte. Und er hat erkannt, dass die Aufgabe als König des Volkes Gottes, also des Volkes Israel, eine solch große Herausforderung darstellt, dass er eben um Weisheit, um Einsicht gebeten hat, um ein guter König zu sein. Und dann hat ihm Gott den Reichtum noch oben drauf gegeben, weil Gott diese Bitte sehr gut gefallen hat. Und so ist König Salomo zu seiner Weisheit gelangt, für die er bekannt geworden ist. Es gibt im Alten Testament noch eine Person, die ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt hätte, die für ihre Weisheit gelobt wird. Und das ist Mose. Mose, das ist ja so, dass Mose das Glück hatte, in der höchsten Kultur seiner Zeit, nämlich bei den Ägyptern am Königshaus, also beim Pharao, gelehrt zu werden, und wie es dann einmal später in der Apostelgeschichte der Diakon Stephanus sagt, dass Mose ein Mann war, das habe ich hier aufgeschrieben, auf der anderen Seite noch, gelehrt in aller Weisheit der Ägypter, genau, das hält Stephanus für ihn fest. Und von Stephanus selbst, das ist seine Predigt in Apostelgeschichte 7, wissen wir ja aus Apostelgeschichte 6, dass Stephanus als Diakon voll Geist und voll Weisheit beschrieben wird, wie die übrigen gewählten Diakone auch, beispielsweise ein Philippus. Bei der Suche und bei der Wahl von Diakonen, also dienenden und leitenden Mitarbeitern in der Gemeinde Jesu, sollte die Weisheit ein entscheidendes Kriterium sein. So, wir haben im Frühjahr neue Diakoninnen und Diakone hier in unserer Gemeinde gewählt. Vielleicht hätte ich das mit der Weisheit vorher erwählen sollen. Nee, ich denke, ihr wisst es, auch für diese Aufgabe braucht man natürlich viel Weisheit. Wer wünscht sich in der Kirche und Gemeinde, wie auch sonst in Gesellschaft und Politik, nicht weise Leiter, also Menschen, die, deren Weisheit auffällt, denen vertraut man sich gerne an. In diesem Sinne wünschen wir unserem neuen Kanzler Friedrich Merz, aber auch dem frisch gewählten Papst Robert Francis Prevost alias Leo XIV. Viel Weisheit für ihre Ämter. Die Weisheit, die sich in Sprüche 8 selbst rühmt, ist biblisch erstrebenswert. Also für das Alte wie für das Neue Testament ist Weisheit etwas, was Menschen, insbesondere junge Menschen, erstreben sollten. Im Alten Testament haben wir die Weisheit gerne in der Kombination mit der Einsicht. Das ist zum Beispiel ein Kriterium, eines guten Hirten, und gemeint ist mit dem guten Hirten jetzt nicht der Hirte, der im wortwörtlichen Sinne mit seinen Schafen unterwegs ist. Da haben wir nebenbei, als wir mit den Motorrädern unterwegs waren, auch tatsächlich noch etliche Wanderhirten mit ihren Schafherden gesehen. Das war auch sehr eindrücklich. Also dies ist aber dabei nicht gemeint, sondern es meint das dann schon im Blick auf diejenigen, die im Volk Gottes Verantwortung haben. Das sind die Hirten des Volkes. Und da wünscht das Alte Testament sich gute Hirten, deren Kennzeichen eben Weisheit und Einsicht sind. Oder man könnte auch die Kombination, die andere Kombination, die mit Weisheit häufig genannt wird, eher im geistlichen Sinne ist Weisheit und Erkenntnis. Im Neuen Testament als Wort der Weisheit, ein Charisma, also eine Gabe des Heiligen Geistes. Dabei geht es um wegweisende Worte für die Gemeinde, eben Worte voller Weisheit und Erkenntnis. Die Quelle dafür findet sich in Gottes Wort selbst. Genauer drückt es Paulus im Kolosserbrief in Kolosser 3, Vers 16 so aus: Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch, lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig, tut das in aller Weisheit. Und dann lädt Paulus dazu ein, Gott aus vollem Herzen mit Psalmen, Hymnen und Oden zu loben. Psalmen, Hymnen, Oden sage ich, weil das tatsächlich die griechischen Begriffe sind, die hier im Neuen Testament stehen. Je nach Übersetzung wird das dann auf den gesamten musikalischen Bereich ausgedehnt, wie wir eingeladen sind, Gott zu loben. Und das tun wir, weil wir eben um seine Weisheit wissen, die wir in der Schöpfung entdecken können, die wir aber insbesondere auch in Jesus Christus erkennen und in Gottes Wort, das für uns zur Quelle der Weisheit wird. Zuletzt ist es Jesus Christus selbst,
und auch den schreibe ich natürlich noch auf. Achso, ich habe den Mose vergessen, den wollte ich auch noch aufschreiben. Komm, Mose, du kommst ja auch noch hin.
Ja, Jesus Christus, da ist es ja so, dass wir eigentlich über nur einen relativ schmalen Lebensabschnitt von ihm unglaublich viel wissen. Also die vier Evangelien berichten eigentlich nur über diese Altersspanne von 30 bis 32. Und nur Lukas und ein bisschen auch Matthäus schauen weiter nach vorne. Also wie ist das eigentlich gewesen mit dem kleinen Jesus? Und da fällt auf, dass in Lukas 2, welches ja mit der berühmten Weihnachtsgeschichte beginnt, in Lukas 2 zweimal gleich die Weisheit als etwas beschrieben wird, was den kleinen, den heranwachsenden Jesus kennzeichnet. Da heißt es in Lukas 2, Vers 40, Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, Gott schenkte ihm immer mehr Weisheit, seine Gnade begleitete ihn. Das wird gleich am Anfang erzählt, als die heilige Familie, also Josef, Maria und der kleine Jesus, zurückkehren aus Ägypten nach Nazareth, da wird das von ihm berichtet. Also das ist sozusagen die Kindheit. Und über das, was wir dann so als Teenager oder Jugendalter bezeichnen würden, wird nach der Begebenheit des 12-jährigen Jesus im Tempel Folgendes berichtet, in Vers 52. Jesus wuchs heran, er wurde älter und weiser. Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Also, die Weisheit hat ihn in diesem Falle zu einem Freudenquelle gemacht. Nicht jedes Kind, was klug scheißt, ist eine große Freude. Aber das ist ja auch ein Unterschied. Also ich denke, das ist biblisch immer ganz klar und auch für uns klar, dass es bei Weisheit um mehr geht als darum, dass jemand jetzt genial ist oder besonders viel Wissen angehäuft hat, sondern Weisheit zeigt sich eben darin, wie man damit umgeht und wie man das zum Wohle aller dann auch einbringen kann. Ja, ebenfalls im Kolosserbrief, der vorhin schon zitiert wurde, kann Paulus sagen, in ihm, also in Jesus Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also in Jesus Christus finden wir jedenfalls für unser Glaubens- und geistliches Leben alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und den Korinthern schreibt er gleich im ersten Kapitel, dass Jesus Christus uns gemacht ist zur Weisheit. Ich würde aber gerne noch einmal zurückkommen am Ende auf die Sprichwörter, also auf die Sprüche. Und zwar wird das Kapitel 8 dann fortgesetzt am Anfang des 9. Kapitels. Und da wird ein weiteres Bild verwendet, nämlich das Bild eines Hauses, das die Weisheit baut und in das sie uns einlädt. Und mit diesen Versen möchte ich gerne schließen. Ich lese uns aus Kapitel 9 zunächst den ersten Vers und dann die Verse 4 bis 6. Frau Weisheit hat ihr Haus gebaut. Wer unerfahren ist, kehre bei mir ein. Und zu denen, die noch unwissend sind, sagt sie, kommt in mein Haus, esst von meinen Speisen und trinkt von meinem gewürzten Wein. Gebt eure Dummheit auf, dann habt ihr was vom Leben. Geradeaus geht es zur Einsicht. Amen.